kommen wir mal zur Raumfahrt. Entgegen dem, was sich vielleicht viele darunter vorstellen, nämlich endlose Entwicklungsschleifen, viel Dokumentation, starten auch diese Projekte meistens viel einfacher, viel banaler. Im besten Fall hat man zu Projektbeginn vielleicht 50% oder wenn es hochkommt, 70% der Informationen, die man eigentlich braucht.
Also schon ziemlich viel Risiko.
Ja, und ich würde auch sagen, dass man auch im Verlauf des Projektes dieses Risiko nur minimieren kann, aber niemals völlig eliminieren kann. Und das hängt eben unter anderem damit zusammen, dass der Weltraum auch einfach eine Umgebung ist, die man auf der Erde nie vollständig simulieren kann.
Space 4, 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.
Kennst du diese Situation im Alltag, in dem man eine Entscheidung treffen muss, aber gar nicht alle Informationen dazu hat?
Ja, auf jeden Fall.
Sagen wir mal, du sitzt im Restaurant, ja, und man weiß nicht, was man bestellen soll. So, und dann kommt der Kellner, die Bedienung, und empfiehlt dann glücklicherweise was. So wie zum Beispiel, weiß nicht, die Forelle oder den Barsch oder so.
Den Barsch.
Ja, naja, und dann fragt man sich kurz, okay, ist das jetzt eine echte Empfehlung oder...
Oder muss der dringend weg? Worauf willst du denn hinaus?
Naja, ich will sagen, man trifft also eine Entscheidung mit, sagen wir mal, begrenzter Datenlage und geht dabei ein völliges oder ein bestimmtes Risiko ein. So ist das in der Raumfahrt auch.
Im Fall von deinem Barsch wäre das Risiko dann die Fischvergiftung. Und damit herzlich willkommen zu Space 4, dem kosmospolitischen Podcast. Ich bin Francis Therese Bayer, Journalistin und Sprechwissenschaftlerin, und mit mir im Studio...
Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer des New Space-Unternehmens Space Optics.
Ja, eigentlich sprechen wir ja hier über die innovative Welt der Raumfahrt, zukunftsweisende Technologien und mutige Visionen und nicht über Restaurantbesuche oder Fischvergiftungen.
Ja, das wollte ich auch nicht. Ich wollte ja nur so ein bisschen hinleiten zum Thema sozusagen.
Ja, das war tatsächlich mal eine Hinleitung zum Thema. Ich versuch's nochmal ein bisschen konkreter. Wir wollen heute mal darüber sprechen, über zwei Dinge, die in der Raumfahrt immer eine Rolle spielen, nämlich Innovation auf der einen Seite und Risiko.
Ja.
Denn wir reden über eine Branche, die voller Widersprüche steckt. Zum einen extrem reguliert und gleichzeitig hoch innovativ, präzise bis ins Detail und trotzdem ständig im Experiment. Es gibt also einen Blick hinter die Kulissen, der zeigt, Raumfahrt ist Hochrisikomanagement, technisch genauso wie finanziell. Und obwohl diese Bedingungen für viele Branchen absolute Showstopper wären oder sind, kann man, glaube ich, gerade deshalb so viel von der Raumfahrt lernen.
Ja, das hast du gut gesagt, das stimme ich auch voll zu. Und ich glaube auch, gerade diese Mischung, ja, aus Innovation und Risiko, das ist auch das, was die Raumfahrt am Ende einfach so total spannend macht.
Ja, du hast ja eingangs schon, ich sag mal, versucht anzudeuten, dass Entscheidungen in der Raumfahrt oft getroffen werden, obwohl noch nicht alle Infos klar sind. Lass uns doch mal darauf genauer eingehen, aber diesmal vielleicht ohne Süßwasserfische.
Also ich fand das Beispiel sehr gut, aber okay, kommen wir mal zur Raumfahrt, ne? Also entgegen dem, was sich vielleicht viele darunter vorstellen, technische Projekte in der Raumfahrt durchzuführen, nämlich endlose Entwicklungsschleifen, viel Dokumentation, starten auch diese Projekte meistens viel einfacher, viel banaler. Am Anfang tatsächlich einfach nur mit einer Idee oder einem Konzept. Und im besten Fall hat man zu Projektbeginn vielleicht 50% oder wenn es hochkommt, 70% der Informationen, die man eigentlich braucht.
Also schon ziemlich viel Risiko.
Ja, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass man auch im Verlauf des Projektes dieses Risiko nur minimieren kann, aber niemals völlig eliminieren kann. Also so ein System, wie das dann unter Weltraumbedingungen wirklich funktioniert oder wie lange die Entwicklungszeiten am Ende wirklich sind im Vergleich zu dem, was man mal geplant hat, das kann man eben nicht komplett vorhersagen. Und das hängt eben unter anderem damit zusammen, dass der Weltraum auch einfach eine Umgebung ist, die man auf der Erde nie vollständig simulieren kann.
Dabei wird ja aber schon unglaublich viel getestet. Also mir fällt sofort ein Vakuum, Temperatur, Vibrationstest. Ja. Also die Maßnahmen, die da ergriffen werden, die sind ja schon enorm.
Ja, aber trotzdem am Ende verbleibt einfach eine gewisse Unsicherheit. Also so ein Satellit beispielsweise, das ist ja so ein komplexes System aus vielen Subsystemen. Also man hat eine mechanische Struktur, man hat eine Elektronik, man hat Optik und alles beeinflusst sich irgendwie gegenseitig. Und da kann man einfach nicht jegliche mögliche Kombination vorher testen.
Also ich denke, hinzu kommt ja noch, dass diese ganzen Tests, Analysen, Entwicklungsschleifen auch einfach Zeitkosten, die man in vielen Raumfahrtprojekten gerade im kommerziellen Bereich, im New Space Bereich ja gar nicht hat.
Ja,
heißt
genau.
Also, wenn du wartest, bist du zu spät. Oder vielleicht anders gesagt, wenn du wartest, bis du 100% der Informationen hast, dann bist du auf jeden Fall zu spät.
Ja, der letzte Teil auf jeden Fall, genau das heißt es, ja.
Ja, ist irgendwie auch logisch, weil Missionen gewisse Startfenster haben und Satelliten deshalb zu bestimmten Zeiten ins All gebracht werden müssen und Programme teilweise an politische oder wirtschaftliche Zeitpläne gebunden sind. Damit hast du ja in der Raumfahrtindustrie permanent diesen Druck auf der einen Seite und musst unter dem aber hochpräzise und hochtechnologisch arbeiten. Das ist schon krass.
Ich sag mal, die richtigen Weichen zu stellen, ja, mit unvollständigen Informationen unter diesem Zeitdruck, den du gerade jetzt auch genannt hast, das ist einfach ein Teil, warum die Raumfahrt wirklich am Ende absolutes Hochrisikomanagement bedeutet.
Also man könnte es vielleicht so zusammenfassen, zu spät richtig entschieden ist schlechter als zu früh nicht perfekt.
Okay, das muss ich jetzt selber nochmal. Zu spät richtig entschieden ist schlechter als zu früh nicht perfekt. Ja, genau. Trifft's ganz gut, würde ich so sagen. Und das gilt eben vor allem in diesen Projekten im kommerziellen Bereich, also im New Space. Da ist es am Ende tatsächlich manchmal so, dass Projekte gar nicht zustande kommen, weil sich am Ende niemand dafür entscheiden kann, das Risiko zu nehmen. Also gerade am Anfang in einem Raumfahrtprojekt teilt man sich das Risiko mit dem Kunden zusammen, gewissermaßen. Aber wenn der beispielsweise so verrückte Anforderungen hat, ja, der will jetzt irgendwie eine riesen Komponente haben, einen riesen Spiegel, der am Ende nichts wiegen soll, zum
Beispiel.
Oder
fast nichts kosten soll.
Oder am besten das auch noch dazu, ne, nichts kosten soll. Dann sagen wir, okay, wir können dafür in der Fertigung nicht das Risiko übernehmen, dass das am Ende wirklich funktioniert. Und dann kann das passieren, dass das Projekt am Ende daran stirbt oder gar nicht zustande kommt. Ja, und man es dann einfach nicht macht. Und das ist jetzt nicht ganz häufig. Man versucht immer schon, da eine Lösung zu finden, aber es kann passieren.
Ja, ich hätte eigentlich auch gesagt, es geht eher in die Richtung, Lösungsansätze zu finden, womit wir nicht nur beim Thema Innovation sind, sondern damit einhergehend auch beim Thema Regulierung. Mhm. Und für mich ist es tatsächlich manchmal wirklich etwas absurd, weil zum einen diese herausfordernden Umgebungsbedingungen im All, manchmal am Rande des physikalisch Möglichen, und dann die Vorgaben durch Behörden oder die technischen Einschränkungen durch Raketen oder definierte Satellitengrößen. Und unter solchen Bedingungen dann großartige Innovationen hervorzubringen, das ist schon ziemlich paradox, oder?
Ja,
es ist ja eigentlich nur so Steine im Weg.
Es ist schon widersprüchlich, ne? Aber was bei anderen Industrien vielleicht jetzt der Showstopper wäre, nämlich Regeln über Regeln, das ist eben bei uns der absolute Innovationsträger oder Innovationstreiber,
ne?
Fast
ja.
Schon. Ne?
Ja.
Das hört sich wirklich ein bisschen widersprüchlich an, aber am Ende, du bist in deinen Möglichkeiten so eingeschränkt, weil diese Regeln halt so einen engen Lösungsraum vorgeben, so einen engen Rahmen vorgeben, dass dir gar nichts anderes übrig bleibt, als innovativ zu sein und was Neues auszudenken, um dieses konkrete Problem zu lösen.
Ja, schon meine Oma hat gesagt, Not macht Erfinderin.
Ja gut, wobei deine Oma, ne, die muss ja nicht unter Weltraumbedingungen kreativ sein. Temperaturwechsel, Strahlung, Vakuum, Vibration, das...
Du meinst Vibration beim Raketenstart? Na, die vielleicht nicht, Vakuum vielleicht auch nicht, aber sie hat in den 60er, 70er Jahren in der DDR Bungalows für Urlauber gebaut und Bernhardiner gezüchtet.
Das klingt zumindest sehr innovativ und unternehmerisch.
Ja, ich würde sagen, im Grunde das gleiche Prinzip wie in der Raumfahrt. Begrenzte Ressourcen, klare Mission und viel Improvisation.
Ja, nur ohne Rakete, ne?
Ja, aber dafür mit Bernhardinern als Bodencrew. Okay, lass uns zurück zur Raumfahrt. Gib doch mal ein Beispiel für eine wirklich krasse Innovation unter wirklich großen Einschränkungen.
Okay, da fallen mir tatsächlich sehr viele ein.
Nichts
aber
anderes hätte ich gedacht.
Würde jetzt als allererstes mal ans James Webb Space Teleskop denken.
Also ein Beispiel aus der klassischen Raumfahrt mit langer Entwicklungszeit. Okay,
ja.
Ich kann es mir vielleicht schon denken, aber ich frage trotzdem, was fasziniert dich daran am meisten an dem James Webb?
Mich persönlich, ne, wie könnte es jetzt anders sein, ist es natürlich der große Spiegel.
Der große Spiegel.
Der große Spiegel. Also das James Webb Space Teleskop, das sollte ja so leistungsfähig sein. Dafür brauchte man einfach einen sehr, sehr großen ersten Spiegel. Also der erste Spiegel in so einem Teleskop, der bestimmt eigentlich, wie genau kann ich auflösen, welche Details kann ich noch sehen. Und im Fall von dem James Webb Space Teleskop hat man sich eben für einen Spiegel von 6,5 Metern Durchmesser entschieden.
6,5 Meter?
6,5 Meter, bestehend aus 18 Segmenten. Und der ist einfach so groß, um dann so tief in den Weltraum blicken zu können, dass das Problem bestand, es gibt gar keine Rakete. wo man den reinstecken können. Also der ist einfach viel zu groß dafür. Also bisherige Teleskope, die hatten vielleicht 2 Meter Spiegeldurchmesser vom ersten Spiegel. Also ist man auf die innovative Idee gekommen, diesen ganzen Spiegel zu falten, um es dann eben in eine Rakete reinzupacken.
Origami im Weltraum.
Sozusagen. Ne? Also das Ganze hat sich dann auch erst im Weltraum wieder entfaltet, in etwa 300 einzelnen mechanischen Schritten. Und dass das so genau auf diese Genauigkeit passiert, das finde ich total beeindruckend und faszinierend.
Das war jetzt ein Beispiel aus der klassischen Raumfahrt. Ja. Aber wir beide sind ja im New Space-Bereich tätig. Deswegen würde ich tatsächlich gern dafür auch noch eine wahnsinnige Innovation nennen wollen.
Hast du eine dabei?
Natürlich.
Na dann, raus damit.
Also ich denke tatsächlich zuerst an die wiederverwendbaren Raketen von SpaceX, wie die Falcon 9, die ja entgegen aller vorherigen Entwicklungen wirklich eine echte Innovation darstellt. Denn traditionell waren Raketen tatsächlich Einwegprodukte. Das heißt, nach dem Start flogen die Raketenstufen ins Meer und Millionen Hardware war eigentlich zerstört oder nicht eigentlich, sie war zerstört. Also ich finde, das kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde man ein Flugzeug nach dem Start wegwerfen.
Ja.
Und SpaceX hat es geschafft, Teile der Rakete, genau wie eben bei Flugzeugen, Schiffen, Zügen, wiederverwendbar zu machen, indem eben die erste Stufe der Rakete wieder zur Erde zurückkehrt. Und damit konnten eben auch die Kosten für Starts geringer gehalten werden.
Also da liegt man ja heute irgendwo bei, weiß nicht, 60, 70, 80 Millionen Euro für so einen Start.
Anstatt 400.
Anstatt 400, 300, also viele hunderte Millionen von Euro, genau. Und gebe ich dir voll recht, also diese Raketen, die haben wirklich eine komplett neue Ära im Weltraumgeschäft eingeläutet, ja.
Und was ich eigentlich an diesen beiden Beispielen, also klassische Raumfahrt versus New Space, so interessant finde, ist, dass diese beiden Beispiele völlig unterschiedliche Entwicklungsansätze durchlaufen haben. Also das James Webb Space Teleskop mit unglaublich langer Entwicklungszeit, hohe Sicherheit, weil man eben wirklich in der klassischen Raumfahrt nur diesen einen Versuch hatte. Und im Gegenzug dazu die Raketenentwicklung von SpaceX, also viel schnellere Entwicklungszyklen, viel Risiko, viele Tests und gezielt auch davon ausgehend, dass Fehlversuche passieren können.
Aber egal, welchen Ansatz man jetzt wählt, ne, da komme ich wieder zurück zum Anfang. Ob man lange entwickelt oder ob man extrem viel testet, Fehler sind einfach nicht komplett vermeidbar. Und so ein Restrisiko bleibt selbst bei 20 Jahren Entwicklungszeit in Raumfahrtprojekten immer bestehen.
Ja, ich finde, so apropos Fehler, ein super prominentes Beispiel ist dieses Hubble Space Teleskop, was ja gewissermaßen der Vorgänger vom James Webb.
Ja, da hast du recht. Das war tatsächlich damals, ich weiß auch, was du hinaus möchtest, 1990 wirklich ein ziemliches Desaster für die NASA. Und gerade wenn man da so ein riesen Budget von Milliarden, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Milliarden Euro oder Dollar in dem Fall für die Entwicklung ausgegeben hat.
Dabei sollte ja dieses Hubble damals das leistungsfähigste Teleskop der, ja, kann man schon sagen, der Menschheitsgeschichte werden. Ne? Also der Plan war wirklich revolutionär. Man wollte gestochen scharfe Bilder des Universums aufnehmen. Und tatsächlich wurde dann aber nach dem Start der Mission festgestellt, dass die ersten Bilder durch einen Herstellungsfehler des Spiegels dann schlechter waren als die, die mit Teleskopen am Boden aufgenommen werden konnten. Und der Grund, ich habe mal recherchiert, dafür war, dass der Spiegel, das muss man sich mal vorstellen, 2,2 Mikrometer, also rund ein 50stel der Dicke eines menschlichen Haares, falsch geformt war und somit das Licht nicht exakt am gleichen Punkt fokussiert wurde. Und dann kam es eben zu dieser Unschärfe und wie gesagt zu den verschwommenen Bildern. Das ist schon Wahnsinn, also ein 50stel...
Das ist in der Optik ist das halt eine Welt, ne? Also das ist schon richtig viel. Und das Interessante ist aber dabei, dass ja eben nach diesem Fehler, also man hat diese ewig lange Entwicklung, es passiert dieser Fehler, das Teleskop fliegt im Weltraum und man hat dann trotzdem wieder die Innovation, wie kann man das reparieren? Weil man konnte ja damals sozusagen das Teleskop nicht einfach wieder runterholen. Also hat man sich entschieden, tatsächlich eine Mission zu fliegen, hat das Teleskop das zweite Mal besucht im Weltraum und hat eine spezielle Korrekturoptik installiert.
War die nicht inspiriert, das hast du mir doch erzählt, durch einen Duschkopf?
Ja, da gibt's eine Geschichte dahinter. Das muss wohl dem Ingenieur irgendwo bei einem Hotelaufenthalt hier in Deutschland eingefallen sein.
War es ein deutscher Duschkopf? Oder?
Ich denke, es war ein amerikanischer Ingenieur und deutscher Duschkopf. Aber da ist er irgendwie auf die Idee gekommen. Und dann haben die das begonnen zu entwickeln und haben dann eben eine Optik entwickelt, die sie oben in dem Teleskop installiert haben und die sozusagen diesen Fehler des ersten Spiegels wieder auskorrigiert hat.
Also man hat dem Teleskop kurzerhand einfach eine Brille aufgesetzt.
Ja, genau. Und so kann man das sagen. Und seitdem gilt dieses Teleskop wirklich als eins der erfolgreichsten wissenschaftlichen Instrumente der Geschichte und hat ja wirklich beeindruckende Erkenntnisse für die Menschheit geliefert.
Wir lachen jetzt hier darüber, aber ich glaube, damals war das...
Das war nicht so zum Lachen, glaube ich.
Nee. Dieses Beispiel ist für mich auch in anderer Hinsicht noch enorm wichtig, weil es einfach drei Dinge klar macht. Erstens, nicht verwunderlich, Fehler sind in der Raumfahrt extrem teuer.
Ja.
Aber ohne Fehler keine Innovation. Und es braucht einen gewissen Umgang mit Fehlern, also auch eine sehr gute Fehlerkultur.
Ja, hört sich zum Teil auch wieder ein bisschen widersprüchlich an, ja, aber ist tatsächlich so. Also in der Raumfahrt weiß man von Anfang an, dass in solchen technisch hochkomplexen Systemen unerwartete Fehler statistisch unvermeidbar sind. Und man kalkuliert diese Fehler also wirklich von Anfang an mit ein.
Das könnte man sonst auch mal machen, ne?
Ja.
Eigentlich gar nicht so ungleich war. Also die Raumfahrt ist damit wahrscheinlich eine von wenigen Branchen, die gleich von Beginn an zugibt, Fehler können passieren, was natürlich nicht heißen soll, dass irgendjemand unsauber arbeiten kann. Also ganz im Gegenteil. Es geht, glaube ich, vielmehr um eine bestimmte, wie ich es gerade schon gesagt habe, Fehlerkultur. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, dass das auch früh sichtbar wird. Und die Leute wissen ja auch im Normalfall, okay, es ist gut, wenn ich einen Fehler rechtzeitig melde, weil er dann eben schnell behoben werden kann.
Ja.
In den meisten Fällen, muss man ja sagen, ist es eher so, dass es darum geht, Fehler zu verstecken.
Ja, wer gibt gern Fehler zu?
Mhm.
Also die seltensten.
Was dann zu großen Problemen führt, weil sie zu spät entdeckt werden. Also ich glaube, da kann man sich schon was von der Raumfahrt abgucken.
Ja, und das kann dann eben, also im Fall der Raumfahrt am Ende, vielleicht wie auch im echten Leben, richtig teuer werden. Also eine gute Fehlerkultur ist deshalb schon auf jeden Fall die halbe Miete. Neben den Schritten, die wir natürlich trotzdem machen, um verschiedene Risiken zu minimieren. Also die ganzen Analysen, Bestrahlungstests, Temperaturtests, du hast vorhin gesagt Vakuumtests. Also um irgendwie nachzuweisen, wie wird sich das System im Weltall verhalten.
Jetzt sind wir die ganze Zeit schon ziemlich tief in die speziellen Spielregeln der Raumfahrt eingetaucht und haben das Spannungsfeld zwischen Innovation, Regulierung und Umgang mit Fehlern beleuchtet. Was ich jetzt noch sehr spannend finden würde, wenn wir tatsächlich so ein Beispiel aus der Praxis von Space Optics bringen.
Mhm.
Weil wir hatten jetzt die ganzen, ne, James Webb, Hubble und so.
Fällt da tatsächlich die Entwicklung eines speziellen optischen Instruments ein, welches Umweltverschmutzung in unserer Atmosphäre misst, also in der Atmosphäre der Erde.
Ich erinnere mich, die größte Innovation daran war, dass es so klein und kompakt wie möglich sein sollte, um universell für verschiedene Missionen ja einsetzbar zu sein. Und ich erinnere mich auch, dass es bei dem Projekt, was wir da bearbeitet haben, dass es sehr risikolastig war.
Ja, also
zumindest hat sich so angefühlt.
Das war so. Es gab eigentlich zwei große Herausforderungen dabei. Ja? Also das, die technische auf der einen Seite, die hast du eben schon kurz genannt, also so klein wie möglich das Ganze zu bauen. Und eine andere, was eher so den Wettbewerb angeht. Ja, also da war es so damals, der Kunde hat zwei Lieferanten ins Rennen geschickt. Einen großen etablierten Konzern, den wir jetzt nicht nennen können, und uns. So. Und wir mussten uns also von Anfang an als sehr junges Unternehmen gegen einen sehr etablierten Player behaupten.
Ja, also eigentlich David gegen Goliath, oder?
Ja, gewissermaßen, genau. Also unser Konkurrent, ja, der Goliath, der hat damals einen sehr etablierten Standardansatz gewählt. Das heißt, in Teilen war der sogar schon in der Praxis erprobt. Wir wiederum sind voll ins Risiko gegangen und haben etwas völlig Neues probiert. Einen ganz neuen Ansatz in der Systembauweise von diesem Instrument. Wir hatten keine Erfahrung damit, aber unser Konzept war eben der Konkurrenz in der Baugröße überlegen, sodass sich der Kunde am Ende für uns entschieden hat. Wir haben das Projekt dann weitergeführt und ganz am Ende hat es der Kunde haben wir dem Kunden ein funktionsfähiges System auf den Tisch gestellt, mit dem er dann auch erfolgreich wirklich eine Flugmission durchgeführt hat.
Okay, das unterstreicht für mich nochmal die Aussage vom Anfang. Es muss eben auch der Kunde mitspielen.
Ja, absolut, ja.
Und auch bereit sein, einen Teil des Risikos zu tragen, damit eben gewisse Innovationen hervorgebracht werden können. Das geht da nicht ohne, ne?
Genau wie du es gesagt hast. Und das ist auch tatsächlich eine Sache, die mir jetzt mal persönlich sehr am Herzen liegt.
Oh,
ja.
Okay.
Also ich finde einfach, solche Projekte, die sind nicht immer nur aus dem finanziellen Gesichtspunkt zu bewerten, weil gerade bei dem Projekt, was ich gerade genannt hatte, da haben wir am Ende nicht wirklich Geld verdient.
Aber wie geht's dir dann damit? Kriegt man dann so ein bisschen das Flattern oder denkst du dann doch nochmal drüber nach?
Ja, man muss natürlich schon abschätzen, wird jetzt dieses Projekt die ganze Firma ruinieren? Also dann kann man es nicht machen. Aber ich sag mal, wenn es überschaubar ist im finanziellen Rahmen und das ist eben genau dieses Risikomanagement abschätzen kann, dann bin ich eigentlich immer ein Freund davon, eben genau solche Projekte auch wirklich durchzuführen, weil wir können damit technische Kompetenz lernen, wir kriegen neue Erkenntnisse oder auch Reputation. Und das ist mitunter viel mehr wert als jetzt der finanzielle Erfolg kurzfristig, weil es eben einfach der Türöffner ist für Folgeprojekte in der Raumfahrt. Und deshalb habe ich solche Projekte in der Vergangenheit eigentlich auch immer gemacht.
Aber es hört sich schon so ein bisschen so an, als würdest du so eine Entscheidungen, also unvollständige Informationen, krasses Risiko wegen anderen Komponenten, die da noch beteiligt sind, schon ja da einfach so ein bisschen, ich sag jetzt nicht durchspazieren, aber da sitzen und abends meditieren, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, oder mal kurz in dich gehen.
Ja, also das betrifft ja nicht nur mich, ne? Das betrifft natürlich alle, die in so einer Firma, an so einer jungen Firma beteiligt sind, und das ist ja letztendlich auch Teil des Unternehmertums, also auch einfach ins Risiko zu gehen und auch solche risikobehafteten Projekte zu machen, wo man einfach weiß, okay, ein großer Konzern, der tut sich damit schwer, die sind nicht so schnell. Das ist eben der Vorteil von einem kleinen Startup.
Das heißt, wenn man sowas machen will, Unternehmer sein, dann muss man auch ins Risiko gehen.
Genau, mit der Firma, aber auch eben in Projekten.
Bin ich bei dir? Hast ja schon gesagt, gilt sicherlich nicht nur für die Raumfahrt. Ich finde es unheimlich wichtig, diese Fehlerkultur, weil du probierst was aus, machst Fehler und aus denen lernst du aber auch wieder und kreierst damit einen völlig neuen Ansatz, der es dann ermöglicht, auch eine völlig neue Innovation ins Leben zu rufen, die auch zukünftig relevant ist für die Positionierung am Markt. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen.
Du
musst ja aktuell bleiben und immer irgendwie auf dem neuesten Stand. Aber ich glaube auch, du musst dabei eben auch aushalten können, schnell Entscheidungen zu treffen unter enorme Unsicherheit.
Ja, da haben wir es wieder. Also wenn du zu spät bist.
Nee, wenn, andersrum.
Wenn du wartest, bist du zu spät. Ja, also,
aber wenn du zu spät bist, bist du auch zu spät.
Wenn du zu spät bist, hast du lange gewartet.
Ja, hast du lange gewartet. Auf jeden Fall, aber ich denke, da gehören auch noch andere Dinge dazu, wie dass du einfach die Balance findest zwischen Perfektionsansprüchen, ne? Stichwort, ja. Ich habe nicht alle Infos. Und dass du dann einfach in die pragmatische Umsetzung gehst.
Aber das ist ja im Alltag letztendlich auch irgendwo so.
Verstehe. Also du meinst, bringt nichts, endlos zu grübeln,
nein,
sondern entscheide einfach mit deinem aktuellen Wissensstand und bei neuen Informationen justiere nach.
Genau. Geh mal voran, geh auch mein Risiko ein.
Zu was ermutigst du denn hier?
Ja, ich will am Ende einfach nur mal so einen guten Tipp mitgeben.
Sowas wie, Leute, seid mutig. Bestellt den Barsch.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Was am Ende bei rauskommt, sieht man dann.
Ja, genau, die Fischvergiftung. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen und beenden diese Folge, die sich irgendwie auch wie Hochrisikomanagement angefühlt hat mit deinen anfänglichen Fischempfehlungen. Ich hatte zumindest das Gefühl, ich musste dich zwischendurch wieder in die richtige Umlaufbahn bringen.
Ja, aber darin bist du ja unter anderem besonders gut, ne? Das wissen wir ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Space4. Und bei Fragen erreicht ihr uns wie immer über podcast@spaceoptics.de.
Macht's gut. Tschüss.
Ja, tschüss.
Space4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.